Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich heiße Linda van Rennings.
Ich bin Christoph Größmann.
Und wir haben heute einen Gast bei uns. Wir haben Thorsten Hartmann hier von Avantgarde Labs. Er ist da Geschäftsführer und will heute mit uns über KI sprechen. Hallo Thorsten.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Grüß dich. Ja, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, erzähl uns doch gerne am Anfang ein bisschen etwas über dich. Was hast du so bisher gemacht? Was ist dein Hintergrund und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt bei Avantgarde Labs etwas mit KI machst?
Ja, also mein Background von der Ausbildung her ist Volkswirtschaftslehre. Ich habe VWL studiert, 2001 damit begonnen und hatte dort den Schwerpunkt mathematische Statistik und Ökonometrie, also schon das Thema mathematische Modellierung und Data Analytics war schon immer ein Thema für mich. Und während des Studiums habe ich mich aber auch schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, bin also viel in Vorlesungen gegangen, die eigentlich gar nicht in meinem Lehrplan standen und war auch bei anderen noch bei Simulationen und stochastische Modellierung bei Physikern. Also ich habe mich da so ein bisschen orientiert danach, was man heutzutage als Data Science bezeichnet. Das war lang vor diesem großen Hype, der da irgendwann vor vielleicht 10 Jahren begonnen hat. Weil ich habe damals schon das Gefühl gehabt, mit auch ein paar Kollegen, mit denen ich dann die Firma gegründet habe, dass in Daten Werte stecken. Und das war damals so im Jahr 2005, 2006, 2007, wo wir gesagt haben, wir fokussieren uns darauf. Und das ist so der Background. Und daraus ist dann auch unsere Firma entstanden. Ich habe die Firma 2007 gegründet mit 3 Freunden aus dem Studium, die teilweise die gleiche Ausrichtung hatten, so wie ich, die eben auch Data Scientists waren mit wirtschaftlichem Background und eben ein Informatiker. Und ja, wir sind nach wie vor an Bord, alle 4, sind jetzt auf 45 Leute gewachsen. Und ja, sogar unser allererstes Projekt damals, 2007, was wir für eine größere Sparkasse gemacht haben, war tatsächlich schon Anwendung von KI, also Machine Learning im Marketing damals. Und das zieht sich bis zum heutigen Tage durch.
Mhm. Was würdest du sagen, ist euer Kerngeschäft, wenn du es jemandem erklärst, der sich damit nicht so wirklich auskennt? Wie würdest du das vorstellen, was ihr bei Avantgarde Labs dann macht?
Im Wesentlichen machen wir individuelle Softwareentwicklung für große Unternehmen, für hauptsächlich für den gehobenen Mittelstand. Das sind meistens Unternehmen, die ein paar 100 Millionen Umsatz machen. Und wir kommen dann zur Sprache, wenn diese Unternehmen mit Standardsoftware nicht weiterkommen oder explizit keine Standardsoftware einsetzen wollen. Ja? Also meistens ist es so, dass sie Individuallösungen suchen in bestimmten Bereichen und dann eben Software-Know-how gefragt ist und moderne Entwicklungsmethodiken und dann eben auch sehr häufig das Thema Datenanalyse und KI. Allerdings muss ich sagen, das ist nicht ein absoluter Schwerpunkt bei uns. Das hat uns von Anfang an begleitet, aber wir machen noch viel mehr. Also wesentliche Teile davon sind skalierbares Datenmanagement, also dort, wo große Mengen von Daten verarbeitet werden müssen, auch Daten in Echtzeit oder Echtzeit nachverarbeitet werden müssen. Dort sind wir unterwegs. Suchlösung ist ein großes Thema für uns. Also wenn man intelligente Suche braucht, beispielsweise ein Shop-System. Und generell das Thema intelligente Automatisierung, ob nun mit KI oder ohne KI. Das sind Themen, die wir anbieten und Kompetenzen, die wir haben. Und daraus kann man natürlich alles Mögliche machen.
Jetzt seid ihr schon relativ lange am Markt mit dem Geschäftsmodell rund um Data Analytics. Wie hat sich denn das insgesamt verändert? Was sind mögliche Themen, die Kunden damals hatten, als ihr angefangen hattet? Was ist heute eigentlich eher nachgefragt? Kannst du da eine Entwicklung feststellen?
Ja, es ist jetzt wirklich mal spannend zurückzuschauen. Ja. Also ich bin dann auch immer wieder ganz überrascht, wenn ich merke, dass wir doch schon 12 Jahre auf dem Buckel haben jetzt. Und eben mal zu vergleichen, was hat sich geändert, was hat sich nicht geändert. Vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren war es so, dass man Unternehmer oder Manager generell erstmal davon überzeugen musste, dass in Daten Werte stecken. Ja? Also 2007 war das noch nicht so das große Thema. Das war alles noch ein bisschen mysteriös und sehr wissenschaftlich geprägt, wenn man davon gesprochen hat. Mittlerweile hat jeder verstanden, dass in Daten Werte stecken. Und die Frage ist dann eher, ja, wie nun genau? Was mache ich jetzt genau? Was bedeutet das für mich, für mein Unternehmen, für mich in meiner Rolle als Manager? Was bedeutet das für meine Branche? Soweit ist mittlerweile fast jedes Unternehmen und jede Organisation. Nun ist es aber trotzdem, viele Unternehmen sind dann trotzdem noch nicht so weit gekommen. Ja, also es gibt Hürden bei der Umsetzung. Das sind manchmal und sehr häufig geht es um Know-how, dass man das Know-how nicht im Unternehmen hat. Wenn man dann jemanden beauftragen will, ist es schwierig, jemanden zu finden, dem man vertrauen kann, der auch wirklich die Kompetenzen hat und eben KI zum Beispiel nicht nur als Buzzword benutzt. Und ja, dann hat man natürlich auch manchmal Probleme mit dem Thema Datenschutz, der einen unter Umständen in bestimmten Szenarien daran hindert, Dinge umzusetzen. Und insofern, es hat sich einiges getan, was die Awareness betrifft und das Bewusstsein, dass man was machen muss. Aber es gibt tatsächlich Branchen, da hat sich in den letzten 10 Jahren nicht viel verändert, wenn man die produktiven Systeme anschaut. Vielleicht ein Thema noch zu dieser Frage ist das Thema Open Source Software. Denn als wir begonnen haben, wir mit unserer Firma, wir haben damals, das war auch eine große Wette, letztendlich haben wir auf Open Source gesetzt. Das heißt, alles, was wir bauen, bauen wir auf Basis von reifen Open Source Projekten und Open Source Modulen. Und diese Wette ist zum Glück aufgegangen. Es hätte auch anders sein können oder ausgehen können. Und damals mussten wir wirklich die Entscheider noch überzeugen davon, aber das ist ja heutzutage überhaupt kein Thema mehr. Also gerade im Bereich KI und Machine Learning, dort ist Open Source so verbreitet, dass man darüber überhaupt nicht mehr spricht.
Ohne geht's gar nicht mehr.
Ja. Ne?
Wir haben dich vorher ein bisschen gegoogelt, natürlich, um uns vorzubereiten. Und bei dir im Xing-Profil, Thorsten, da steht, dass deine Top-Fähigkeiten Machine Learning, Natural Language Processing und KI sind. Wie grenzt du die Begriffe voneinander ab? Und ja, wo ziehst du da die Grenze? Was ist der Unterschied?
Dazu erstmal, ich bin eher so der Anwender und der Consultant. Ich habe selbst Modelle entwickelt und auch umgesetzt und in Produktivprojekten gearbeitet und Kunden beraten. Und jetzt bin ich aber eher so die kommunikative Schnittstelle. Gleichzeitig bin ich aber auch viel auf Forschungskonferenzen unterwegs, um zu sehen, was machen die Besten der Welt, beispielsweise Google Research oder die Leute, die in Stanford gerade promovieren oder im MIT. Was machen die, was veröffentlichen die gerade? Und also ich bin so in der Mittlerrolle zwischen Entwicklern und Anwendern. Zu deiner Frage, was ist die Abgrenzung zwischen zum Beispiel NLP, also Natural Language Processing, Machine Learning, also statistischen Lernverfahren und KI? KI ist letztendlich der Überbegriff, der mehrere Bereiche subsumiert. Natural Language Processing ist letztendlich der Bereich, wo man mithilfe von Software natürliche Sprache analysiert. Das heißt, es kann Text sein, also geschriebene Sprache oder gesprochene Sprache. Und wir nutzen solche Systeme täglich mit unseren intelligenten Assistenten und so weiter und so fort und auch bei der Suche in Online-Shops und bei Google. Insofern ist es überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr, sondern das nutzt man jeden Tag. Machine Learning sind letztendlich statistische Lernverfahren, also im Prinzip auch nichts Mysteriöses, es ist angewandte Mathematik. Ja? Also es geht darum, dass man auf Basis von Daten, die man hat, Muster erkennt und Modelle entwickelt und parametrisiert, um bestimmte Tätigkeiten zu automatisieren. Das kann beispielsweise sein, wenn man Prognosen machen will, also wenn man Zeitreihen prognostizieren will, wenn man Cluster erkennen will, also wenn es darum geht, Objekte und Ähnlichkeiten von Objekten zu finden und Assoziationen zwischen Objekten automatisch zu finden. Das macht man mit Machine Learning. Und KI ist letztendlich so der Überbegriff, wo diese zwei Teilbereiche reingehören, da gehören aber noch andere rein. Zum Beispiel Logik und Expertensysteme und Wissensrepräsentation. Und dann haben wir noch solche Sachen wie automatische Bildverarbeitung da drin und verschiedene Optimierungsthemen und auch Robotik gehört auch dazu.
Jetzt sind ja die Beispiele, die du genannt hast, eigentlich klar irgendwie doch noch viel Mathematik, viel Logik, wo man jetzt bei diesem Intelligenzbegriff von der menschlichen Intelligenz irgendwie dann vielleicht doch noch ein Stück weit weg ist. Wo ist denn gerade so am meisten los oder wo passiert auch noch am meisten, wo man sagen kann, okay, da geht es wirklich schon in Richtung Intelligenz, also dass auch schon Maschinen sich selbst da nochmal was beibringen und sich selber trainieren. Also wo passiert am meisten gerade und wohin geht's?
Ja, das Feld ist natürlich ist riesig. Ja? Also wenn wir jetzt uns mal anschauen, was in den letzten Jahren vielleicht am spektakulärsten war für Leute, die keine Experten sind im Bereich KI, sondern die letztendlich die Anwendungen sehen. Dort würde ich sagen, dass doch die Anwendung von Deep Learning, also tiefen neuronalen Netzen, auf große Mengen von Bild- und Videodaten doch das Spektakulärste war, was man so kennt und was man gesehen hat. Dort geht es beispielsweise darum, dass man automatisch Stile von Malern überträgt von einem Bild auf das andere. Das hat man vielleicht schon gesehen, also so Deep Art, wenn man das mal googelt, wird man da einiges finden, ja. Also das und das zeigt auch schon so ein bisschen, wie wozu KI in der Lage ist. Nämlich man baut beispielsweise eine Datenbank auf oder man füttert eine Datenbank mit allen Werken von Picasso oder von Monet oder Seurat, von wem auch immer, und extrahiert dann quasi den Stil, also der an der Oberfläche in Farbe und Form sichtbar ist, vom Inhalt. Und der Inhalt wären zum Beispiel Häuser, Bäume oder Stillleben. Und wenn man das schafft mit neuronalen Netzen, kann man dann den Stil auf neue Bilder transferieren. Kann dann also aus einem Foto, was man gerade geschossen hat mit seinem Handy, kann man dann so ein Picasso machen mit überragenden Ergebnissen, ja. Und in dem Zusammenhang hat man auch Experimente gemacht, wo man komplett neuen Inhalt generiert im Stil von Rembrandt zum Beispiel, wo man auf den ersten, zweiten und auch auf den dritten Blick nicht entscheiden kann, ob das ein Mensch und wirklich in dem Fall Rembrandt gemalt hat. Das sind spektakuläre Beispiele, sicherlich auch interessant ist das Thema Robotik. Ja. Viele von uns haben diese Videos von Boston Dynamics gesehen mit diesen Roboterhunden, die Dinge tun, die man ihnen vor ein paar Jahren einfach noch nicht zugetraut hätte. Und wir wissen jetzt nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Haben wir davor Angst? Mhm. Finden wir das faszinierend? Das sind so die an der Oberfläche vielleicht interessantesten Themen. Dann haben wir aber auch Themen, die erstmal spektakulär aussehen, aber auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht so spektakulär sind. Also beispielsweise, es war ein großer Fortschritt mit AlphaGo, dass man das Brettspiel Go plötzlich algorithmisch in der Qualität spielen konnte, dass die besten Spieler der Welt geschlagen werden. Diese Hürde, also diese menschliche Performance, das ist allerdings eine relativ beliebige Hürde. Mhm. Ja, und immer dann, wenn wir eine KI sehen, die über diese Hürde drüber kommt, das war auch damals schon beim Schach so, dann sind wir extrem, als Menschen extrem nervös und fragen uns, was passiert hier. Allerdings ist diese Benchmark eine sehr beliebige. Ja? Wir haben Bereiche, wo die KI einfach durch ihre Geschwindigkeit ein ganz anderes Leistungsniveau hat als Menschen haben. Insofern ist das ein wahnsinnig tolles wissenschaftliches Ergebnis und auch also großen Respekt an die Entwickler. Mhm. Aber stellt sich auch die Frage, was dort dann, welche Anwendung wir mit diesen Verfahren, die bei AlphaGo verwendet wurden, in den nächsten 5 bis 10 Jahren unter Umständen sehen werden. Also die Frage ist auch, wie kann man diesen Erfolg transferieren auf Alltagsprobleme. Und das ist beim Thema Robotik und beim Thema Bildverarbeitung unter Umständen naheliegender als dort. Vielleicht noch zum Abschluss zu der Frage. Ich finde am spannendsten aktuell für mich, für meinen Kontext, das Thema Augmented Intelligence. Da geht es also darum.
Das muss man ein bisschen erklären, ja.
Ja. Also auch so ein Buzzword, aber das umfasst Systeme, die Menschen dabei helfen, wenn sie kreativ sein müssen. Ja? Wenn sie beispielsweise im Design oder in der Komposition von Musik oder beim Schreiben, beim künstlerischen Schreiben oder schriftstellerischen Schreiben letztendlich Unterstützung brauchen. Ja? Früher hat man im besten Fall einen Mentor gehabt, der neben einem saß und dann Anleitungen gegeben hat und gesagt hat, hier, schau dir mal dieses Werk ein, an dieses Designbeispiel und versuch mal, diese Komponente unter Umständen nachzuempfinden. Ja? Und sowas kann man heutzutage eben machen, indem man Beispiele von Hunderttausenden oder Millionen Designobjekten oder eben Musikstücken, beispielsweise kann man alle Werke von Bach oder von Mozart oder Beethoven einfach in eine Datenbank packen oder eben alle Werke von Goethe oder von Shakespeare und kann darauf dann Analysen fahren und eben kontextsensitiv und personalisiert dort Empfehlungen geben im Kreativprozess. Und dort sehe ich riesige Chancen, wie man eben auch durch die Interaktion von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz in Zukunft ganz Neues schaffen kann.
Da gibt es schon ganz spannende Beispiele. Wir haben einen Vortrag gesehen, da gab es eine digitale Muse, die halt wirklich den Künstler dann
inspiriert.
Ja. Genau, also das fand ich ganz spannend. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir mal so in Richtung Mittelstand, Wirtschaft, Beispiele wollen wir ja noch angehen. Gibt es denn jetzt, du hattest ja gerade das Beispiel Kunst und Kultur genannt, gibt es schon Branchen und Bereiche, die recht weit sind in Sachen KI? Und gibt es auch Branchen, du hattest es ja am Anfang gesagt, die sind noch nicht sonderlich weit? Also kann man das ein bisschen beziffern?
Sicherlich sind die Branchen am weitesten, die letztendlich digital geboren wurden. Mhm. Ja, also dort, wo letztendlich in den letzten 10, 15 Jahren digitale Infrastrukturen aufgebaut wurden und die von Tag 1 digital gedacht haben. Und dort die naheliegenden sind dann natürlich die großen Internetgiganten wie die Suchmaschinen und die großen Online-Händler, die einfach dort auf einem unvergleichbaren Level sind. Ja? Also das ist State of the Art, das ist die Benchmark, was die machen, auch von der Methodik und von der Denkweise. Dann gibt es sicherlich Branchen, die zwar nicht digital geboren wurden, die aber gut reingewachsen sind, weil sie eben sehr viel mit Daten agieren müssen. Und ja, das sind von mir aus beispielsweise traditionelle Händler, die ihre Geschäftsmodelle hin vom beispielsweise Katalogversender, ja, zum Beispiel Otto, transformiert haben hin zu ganz viel online und dort auch eben sehr, sehr erfolgreich mit modernen und innovativen Konzepten und auch im Bereich KI letztendlich dann voranschreiten. Dann gibt es sicherlich auch Branchen, wo wir noch einen gewissen Innovationsstau haben. Und das hat verschiedene Gründe. Beispielsweise im Bereich Gesundheit ist noch sehr, sehr viel zu tun. Im Bereich Bau und Immobilien ist sicherlich auch noch sehr, sehr viel zu tun. Das sind jetzt beliebige Beispiele. Man muss sich dann natürlich auch immer die Frage stellen, wie viel Wertschöpfungsteil kann in der Branche überhaupt durch Digitalisierung abgedeckt werden. Ja, also wenn wir über Bau nachdenken, dort werden nach wie vor, auch wenn alles digitalisiert ist, werden physische Materialien aufeinander gestapelt und das ist natürlich dann eine Frage, wo kann dort Digitalisierung wirken? Dort kann natürlich in der Planung und in der Koordination sehr viel geschehen. Das heißt also, wir haben dort auch einen riesigen Bedarf und riesige Wertschöpfungspotenziale. Die sind aber nicht so offensichtlich wie in anderen Branchen.
Lass uns mal ein bisschen konkreter sprechen über Unternehmen in Deutschland. Du hast gerade erwähnt, welche Branche vielleicht schon ein bisschen weiter ist und welche noch ein bisschen hinterher. Es gibt viele Mittelständler in Deutschland, die haben sehr ausgelastetes Geschäft. Also die sind sehr gut unterwegs. Und mit dem Stand, den sie haben, können sie sehr gut arbeiten. Deshalb ist es vielleicht auch mancher Stelle einfach so schwierig, da schon im Bereich KI oder Digitalisierung voranzukommen. Was würdest du denn einem Mittelständler sagen, der dir diese Lage einfach erklärt? Ich bin eigentlich zufrieden, wie ich bin. Ich verdiene richtig gut Geld. Warum sollte ich denn da jetzt was verändern oder überhaupt mein eigenes Geschäft ein Stück weit kaputt machen, um was anderes zu machen? Wie würdest du darauf reagieren?
Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, für ein Unternehmen, was sich etabliert hat, was gute Margen hat. Und die Frage, gehe ich jetzt in Innovation? Investiere ich jetzt in Neues, in Forschung und Entwicklung? Oder genieße ich einfach diesen warmen Geldregen letztendlich? Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele in Deutschland, wo das so ist, eben Mittelständler, denen es sehr, sehr gut geht. Ich würde denen vorschlagen, dass wir uns mal gemeinsam, wenn ich jetzt als Unternehmer und als Consultant spreche, dass wir uns gemeinsam mal die Branche angucken, in der letztendlich der Mittelständler unterwegs ist und wie die Wertschöpfungsschritte sind. Und dann schauen wir uns an, in welchen Wertschöpfungsschritten dort wirklich ein Potenzial für Automatisierung durch KI beispielsweise überhaupt existiert. Weil im Extremfall hat der Unternehmer sogar recht, wenn er sagt, KI interessiert mich nicht. Es gibt sicherlich Branchen, wo das Optimierungspotenzial durch KI sehr, sehr gering ist. Es gibt aber Branchen, da wird in den nächsten 10 Jahren die komplette Branchenlogik durcheinandergewirbelt. Es werden neue Player entstehen, es werden alte Platzhirsche weggefegt und es werden nicht nur neue Technologien entstehen und eine neue Organisation von Wertschöpfungsprozessen, sondern es werden ganz neue Geschäftsmodelle entstehen. Und dort müsste man dann genauer reinschauen. Also üblicherweise gehe ich dort in zwei Schritten vor. Wir gehen einerseits top-down und bottom-up. Top-down wäre diese Herangehensweise, dass man eben die Wertschöpfungsschritte sich anschaut und dann sich die Frage stellt, was wollen wir oder was können wir überhaupt automatisieren in dieser Wertschöpfungsstruktur. Bottom-up wäre, wir schauen uns mal an, was KI eigentlich ist, also die verschiedenen Elemente der KI, und schauen uns dann an, ob es in dem Unternehmen Daten gibt, mit denen wir letztendlich mit diesen Algorithmen, die da existieren, etwas anfangen können. Es sind also zwei Wege und ich würde empfehlen, eben beides zu tun. Dann hat man auf jeden Fall mehr Klarheit und hat eine Entscheidungsgrundlage, auf Basis derer man dann priorisieren kann, was man als erstes angeht.
Demgegenüber stehen vielleicht auch Unternehmen, also ich weiß nicht, wie häufig das wirklich vorkommt, Unternehmer, Unternehmerinnen, die fragen, ich sehe hier, KI ist ein großes Thema, ich muss mich damit beschäftigen, was kann ich denn da machen und könnt ihr mir dabei helfen? Also, dass Leute proaktiv auf euch zukommen und sagen, ich möchte jetzt was mit KI machen, habe aber leider keine Ahnung davon. Was ist da der erste Schritt?
Ja, das passiert natürlich relativ häufig. Und dafür haben wir ja hier auch im Arbeitskreis Artificial Intelligence hier im Bitkom, wo ich seit einiger Zeit im Vorstand aktiv bin, das Periodensystem der KI entwickelt. Beziehungsweise, ich muss es korrigieren, wir haben es nicht entwickelt, sondern wir haben die Idee übernommen von einem amerikanischen Unternehmer und Wissenschaftler, der heißt Chris Hammond, und haben es quasi weiterentwickelt. Und dort geht es eben darum, KI zu zerlegen in 28 Teilelemente und darüber zu sprechen, welche Funktionalitäten KI eigentlich abbildet. Und mit dieser Denkmetapher kann man eben auch dann einem Mittelständler oder generell einem Unternehmen helfen, wenn es darum geht, erstmal Orientierung zu finden. Was gibt es da draußen überhaupt und was bedeutet das Ganze für mich? Also was kann ich mit zum Beispiel automatischer Sprachanalyse in meinem Unternehmen anstellen? Was kann ich mit automatischer Textgenerierung anstellen? Was kann ich mit autonomen Kleinrobotern anstellen und so weiter und so fort? Und was kann ich mit bestimmten statistischen Lernverfahren machen? Und in diesen Dialog kann man dann eintreten und möglichst eben mit jemandem, der ein tieferes Verständnis von KI hat und der aber auch die Sprache der Entscheider spricht. Ja, also das große Problem ist wirklich das Thema Kommunikation zwischen den Experten, die Algorithmen letztendlich umsetzen und die Systeme entwickeln und betreiben, und den Entscheidern, die es dann am Ende anwenden. Und dort ist man sich in der Branche auch ziemlich einig. Das höre ich immer wieder auf KI-Konferenzen, dass wir hier ein Kommunikationsproblem haben. Und dieses Kommunikationsproblem wollen wir mit dem Periodensystem der KI zumindest lindern.
Welche Branche trifft es denn aus deiner Sicht am härtesten? Wo wird KI den meisten Wandel erzeugen? Wer muss sich denn da besonders vorsehen, dass er da den Anschluss nicht verpasst?
Gut, da gibt es sicherlich verschiedene Branchen. Was natürlich ins Auge fällt, woran jeder wahrscheinlich auch am Anfang gleich denkt, ist das Thema autonomes Fahren. Das liegt eben daran, dass wir ein Automobilland sind in Deutschland. Andere Länder würden das ganz anders sehen. Ja? Also weil wir haben eben hier einen großen Teil der Wertschöpfung in der Automobilindustrie und in den Zuliefererbeziehungen. Deswegen kommt uns das sofort in den Sinn. Da ist natürlich auch eine Menge dran, weil wenn wir mal überlegen, was das Ganze bedeutet, wenn tatsächlich Autos und Kraftfahrzeuge generell autonom fahren werden. Wenn wir nur mal drüber nachdenken, wenn pro Jahr dort an 200 Arbeitstagen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland nur eine Viertelstunde am Tag einspart und diese Zeit einfach plötzlich verfügbar ist, dann reden wir über 2 Milliarden Zeitstunden. Mhm. Ne? Das heißt, wenn wir so eine Zeitstunde mit 20 Euro bewerten, dann sind wir bei 40 Milliarden Euro. Und das ist alles sehr konservativ gerechnet. Das heißt also, unabhängig davon, was wir in dieser Zeit machen, ob wir uns erholen, ob wir uns bilden, ob wir wertschöpfend im Sinne von Arbeit letztendlich tätig sind, das ist ein Riesenmarkt. Also der geht dann wirklich global betrachtet in den Billionen Euro- oder Dollar-Bereich. Das heißt also, dieses Potenzial ist enorm. Und insofern ist das ein ganz, ganz großes Thema. Aber sicherlich sind in anderen Branchen die Anwendungsfälle und Wertschöpfungspotenziale ähnlich groß. Also ich denke nur an die Gesundheitsbranche, was man dort an Effizienz heben kann durch Automatisierung oder überhaupt erstmal Digitalisierung von Prozessen. Dort, ja, das ist wirklich beeindruckend, was man dort machen könnte, aber dort ist es natürlich auch oft schwieriger, weil sensible Daten betroffen sind. Und ja, was fällt einem noch so ein? Beispielsweise die Wirtschaftsprüfer und die Steuerberater und auch die rechtsberatenden Berufe. Ja. Dort wird es sehr, sehr viel geben, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich auch mithilfe von KI, mit Text Analytics und mit entsprechenden Wissenstechnologien automatisiert werden kann. Ja, und dort stellt sich natürlich die Frage, wer das Rennen gewinnen wird. Ja. Also wir haben beispielsweise die großen 4 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wir haben da natürlich noch sehr, sehr viel mehr in der Branche, aber soweit ich das beurteilen kann von außen, ist dort wirklich ein Wettrennen entstanden, wer am schnellsten digitale Labs hochzieht und versteht, wie man diese Prozesse, die man dort letztendlich täglich betreut und oft von Junior Analysts letztendlich abbilden lässt, wie kann man das automatisieren? Und wer dort am schnellsten ist, wird in der Branche einen riesen Vorteil haben. Und wer dort am langsamsten ist, der muss sich die Frage stellen, ob er in der Form in 10 Jahren noch existiert.
Krass, spannend. Lass uns nochmal den Blick ein Stück weiten, also nochmal von den Branchen ein Stück weit weg, aber mal so einen globaleren Blick. Wie stehen wir mit dem Thema KI in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa da, wenn man mal den internationalen Vergleich wagt? Also kämpfen wir da vorne an der Spitze oder befinden wir uns im guten Mittelfeld oder hinten? Wie ordnest du das ein? Wie sind unsere Chancen so auf dem Markt?
Ja, das ist ein heikles Thema. Darüber wird viel gesprochen. Und ich würde sagen, dass wir, was die Entwicklung der Basistechnologien betrifft, also wirklich auf algorithmischer Ebene in der Forschung, würde ich sagen, dass wir den Anschluss an die USA und China wirklich verloren haben. Mhm. Also dort sieht es in Deutschland in der Breite relativ schlecht aus. Wir haben exzellente Universitäten und Forschungsinstitute, wo wir auch wirklich Weltklasse Wissenschaftler in dem Bereich haben. Das steht außer Frage. Wenn wir aber wirklich mal die Menge an Forschungsoutput sehen, die global entsteht in dem Bereich, dann ist einfach die Menge, die bei uns einfach nicht gegeben ist. Ja? Also wir haben wirklich Weltklasse Leute in Deutschland.
Aber zu wenige.
Aber eben zu wenige. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich oft auf Forschungskonferenzen unterwegs bin. Und dort ist es eben am Ende der Konferenz häufig so, dass die Einreichungen von Papers und von wissenschaftlichen Arbeiten auch mal statistisch dann analysiert werden, nach Herkunftsland und Region und manchmal auch nach Qualität, wenn das möglich ist. Und dort sieht man ganz eindeutig, dass eben die USA und China absolut dominieren und Deutschland kommt dann ganz weit hinten regelmäßig. Ja, also das ist leider so, aber unter Umständen ist das gar nicht so schlimm, weil letztendlich, wir haben ja noch das Thema Anwendung. Mhm. Was macht man mit KI? Und dort sieht es so aus, dass wir in Deutschland einige Branchen haben, wo wir weltweit mit an der Spitze sind, beispielsweise Maschinenbau oder Automotive-Technologien. Und wenn wir jetzt also die Kurve kriegen und die Basistechnologien, die zugegebenerweise andere entwickeln, vernünftig anwenden in unseren Wertschöpfungsstrukturen, haben wir eine Riesenchance. Mhm. Und ich bin optimistisch, dass wir das Bewusstsein jetzt haben, auch in der Politik, dass wir diese Kurve noch kriegen. Aber dazu muss auch von politischer Seite noch viel, viel mehr geschehen, als schon geschehen ist.
Was muss passieren, damit wir die Kurve noch kriegen? Also politisch, vielleicht aber auch gesellschaftlich oder wirtschaftlich. Aber was sind die Stellschrauben, die wir jetzt stellen müssen?
Was wir auf jeden Fall brauchen, sind mehr Spezialisten in dem Bereich. Wir müssen in der Ausbildung viel, viel mehr machen und dort einfach eine Schippe drauflegen. Das reicht nicht, was wir dort aktuell haben. Gleichzeitig muss man auch gerade im Medizinbereich unter Umständen mal schauen, ob man komplett neue Wege geht, was Innovationsinseln betrifft. Beispielsweise, wenn wir daran denken, was der aktuelle Datenschutz alles verbietet dort und mit welchen Strafen man zu rechnen hat. Ja. Also dort werden immer diese 20 Millionen Euro Maximalstrafe letztendlich besprochen. Und das macht Startups natürlich Angst. Und jetzt die Frage, ob es nicht aus juristischer Sicht die Möglichkeit gibt, geschützte Testfelder, die unter staatlicher Aufsicht stehen, aber in denen man sich trotzdem innovativ, letztendlich experimentell austoben kann, ohne dass letztendlich Missbrauchsgefahr besteht. Also wie das genau aussieht, darüber sollte ein Diskurs entstehen. Dieser Vorschlag wird regelmäßig gemacht. Das erste Mal habe ich diesen Vorschlag in Silicon Valley gehört, aber jetzt auch in Europa. Und die Frage ist, wie könnte sowas aussehen? Ja, dass man also in einem geschützten Raum mehr machen kann, als man üblicherweise machen kann. Aber es darf natürlich auch nicht komplett unreguliert stattfinden. Ich habe beispielsweise gehört von Versicherungen bei verschiedenen Vorträgen, wo ich dabei war, dass sie mittlerweile schon Gesellschaften beispielsweise in Südafrika gründen, um dort Experimente zu machen und ihre neue Produkte zu entwickeln und Daten zu analysieren, die sie in Europa nicht analysieren dürfen. Ja, und das ist für innovatives Handeln manchmal notwendig, aber ich spreche mich nicht dafür aus, dass wir den Datenschutz generell aufweichen, sondern wir müssen schauen, ob es eben spezielle Bereiche gibt, wo wir Experimente brauchen und wo wir eben auch unter Umständen eine juristische Infrastruktur brauchen, die wir aktuell noch nicht haben. Datenschutz ist sehr, sehr wichtig. Das sollte außer Frage stehen.
Okay, das ist angekommen. Jetzt nehmen wir an, wir kriegen das hin, wir kriegen die Kurve. Du hast gesagt, du bist optimistisch. Was passiert denn dann in den nächsten Jahren und wie sprechen wir über künstliche Intelligenz, wenn wir in ein paar Jahren vielleicht wieder hier sitzen für ein Update der Folge?
Aktuell befinden wir uns ja in einem riesigen Hype. Also das Thema ist in allen Medien angekommen und das ist dann üblicherweise das Zeichen dafür, dass der Hype langsam zu Ende geht, erstmal medial, ja, weil wirklich das Thema jede Zeitschrift und jedes Portal schon erreicht hat. Insofern, dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, wo wir uns gerade in dem Bereich befinden. Was dann danach passiert, ist üblicherweise, die neue Technologie kriecht so langsam in alle Lebensbereiche rein. Das ist teilweise jetzt schon geschehen, aber das wird noch viel, viel ausführlicher geschehen und flächendeckend geschehen. Das heißt, wir werden im Alltag in allen möglichen Bereichen mit KI konfrontiert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Uns kommt das Ganze dann und die ganzen Services und Produkte kommen uns einfach nur angenehm und hilfreich vor, aber wir spüren dann unter Umständen gar nicht, dass es KI ist. Und viel hat das auch damit zu tun, wie die KI oder das Produkt oder der Service dann mit dem Menschen interagiert. Ja? Also diese Interaktionsform zwischen Mensch und Maschine, daran wird viel hängen und davon wird viel abhängen. Und insofern, wenn wir mal zurückdenken, die grafischen Nutzeroberflächen bei Consumer-PCs, ja, die gab es ja auch noch nicht immer. Das war eine Innovation, die Informatiker entwickelt haben und die komplett revolutioniert haben, wie wir als Menschen mit Computern umgehen. Und diese Art von Revolution in der Mensch-Maschine-Interaktion, die werden wir sicherlich im KI-Umfeld auch sehen. Das könnte unter Umständen sein, dass wir zunehmend dialogbasierte, also Richtung Chatbots eben andere Dialogsysteme nutzen und es für uns ganz, ganz natürlich wird, dass wir mit allen Systemen sprechen. Aktuell, ich meine, wir kennen diese Systeme. Aktuell bin ich nicht sicher, ob irgendjemand einen Chatbot nennen kann, der ihn wirklich überzeugt. Ja, also der wirklich ein größeres Spektrum hat, als nur irgendwie, ich bestelle mir ein Flugticket. Und wenn man dort Fortschritte macht, wird das sicherlich einiges ändern. Ja, und letztendlich, wo sehr viel zu holen ist, sicherlich, und dort ist noch nicht so viel passiert, ist im Bereich B2B, also im B2C, also im Business-to-Consumer-Bereich, haben wir jeden Tag schon mit KI zu tun, dadurch, dass wir im Internet einkaufen und suchen und so weiter und so fort und uns über soziale Netzwerke vernetzen. Aber im Bereich B2B, also im Maschinenbau oder in der Entwicklungsabteilung von in einem Hightech-Unternehmen, dort wird relativ wenig KI oder beziehungsweise gar keine KI eingesetzt. Und gerade in solchen Designprozessen oder auch im Bereich Service Management oder in den verschiedensten Bereichen im B2B-Umfeld wird KI mehr Einzug finden.
Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch eine ganze Menge auf uns zu. Und wir sind sehr gespannt, was es sein wird, dass wir vielleicht jetzt noch gar nicht alles absehen können. Thorsten, an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für deine Expertise. Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein für unsere heutige Folge. Und zum Abschluss stellen wir jedem unserer Gäste auch immer noch drei Fragen, die alle gleich sind und ein bisschen weg vom eigentlichen Thema sind, so ein bisschen privater sind, aber relativ harmlos. Ich schieße einfach mal los. Und zwar wäre die erste Frage, welchem Twitter-Account sollte man deiner Meinung nach denn folgen? Was könntest du da empfehlen?
Ja, also für mich sind es sicherlich Accounts von hauptsächlich von Wissenschaftlern und Personen, die Innovationen vorantreiben. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber letztendlich ich würde mich entscheiden immer für Personen, die eine wissenschaftliche Perspektive haben und diese wissenschaftliche Perspektive auf gesellschaftliche und technologische und ökonomische Prozesse übertragen können. Solchen Leuten folge ich gern.
Welches Buch hast du als letztes gelesen? Was liegt da auf deinem Nachttisch?
Ich lese immer 10 bis 15 Bücher parallel. Das ist eine schwierige Frage.
Ein großer Nachttisch da,
was mich gerade umtreibt, ist das Thema Effectuation. Das ist quasi eine Forschungsrichtung im Bereich Entrepreneurship oder unternehmerisches Handeln, wo es eben darum geht, welche Muster legen Unternehmer an den Tag, die erfolgreich immer wieder Unternehmen gründen. Ja, also da gibt es eine Wissenschaftlerin, die hat viele Unternehmerbiografien und analysiert und Interviews geführt mit Menschen, die bewiesen haben, dass sie das können. Und eben dieses Buch Effectual Entrepreneurship ist das, was mich in letzter Zeit am meisten beeindruckt hat.
Mhm. Und ganz zum Schluss, wenn du mal genug von KI hast für den ganzen Tag, womit kannst du am besten abschalten und relaxen? Was ist so non-work-related für dich da?
Ja, ich versuche seit einiger Zeit Klavier zu lernen. Das funktioniert noch nicht ganz so gut. Und würde mir da auch wünschen, dass ich so eine Art KI-getriebenen Tutor hätte, der mich durch die Harmonielehre durchführt und durch die Rhythmik und durch die klassische Literatur und durch die Jazz-Literatur. Das ist eine Sache, die mich inspiriert. Und ja, manchmal denke ich auch nicht an KI, manchmal höre ich mir auch einfach nur Musik an oder gehe zu Konzerten oder beschäftige mich mit Fremdsprachen, was mir auch sehr viel Spaß macht.
Super. Ganz herzlichen Dank, Thorsten, an dieser Stelle. Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Steuerung Alt Entfernen. Ihr könnt alles nochmal nachschauen in unseren Shownotes auf www.bitkom.org/podcast. Ganz herzlichen Dank, Thorsten.
Ja, und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, danke.
Vielen Dank.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.